Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Livia Merla. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Außerdem ist sie geschäftsführende Partnerin der Kanzlei MGP Merla Ganschow und Partner Steuerberater Rechtsanwälte sowie Speakerin, Dozentin und Autorin des Buches Dein Job, deine Rechte. Arbeitsrecht einfach erklärt. Und auch medial ist sie zum Beispiel beim Sat.1 Frühstücksfernsehen oder auf LinkedIn schon bekannt. Und wir sprechen heute über ganz viele Arbeitsrechtsthemen inklusive eurer Fragen, die ihr sowohl bei Instagram als auch LinkedIn einreichen konntet. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Livia, herzlich willkommen bei New Work Now. Ich freue mich wirklich unfassbar, dass du zu Gast bist.
Weil ich auch.
Ich habe dich über dein Buch entdeckt, was ich glaube ich irgendwann mal
letztes
bei
Jahr Amazon, muss es gewesen sein.
Ja, genau. Da habe ich es irgendwo angezeigt bekommen, habe es mir bestellt. Und dann bist du mir nochmal bei Personio im Newsletter in die Pipeline gespielt worden. Und dann habe ich gesagt, nee, die muss jetzt bei mir in einem Podcast. Wir brauchen ein Arbeitsrechts-Update.
Und, ja, sehr gut.
Ja, voll schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt thematisch einsteigen, erstmal die Frage, die ganz klassische New Work Now-Frage, womit hast du dein erstes Geld verdient?
Also ich glaube, wenn ich so zurückblicke, war das erste, ich glaube, während des Abis oder schon kurz davor, hatte ich einmal so einen richtig schäbigen Kellnerjob. Das weiß ich noch in so einem, ach, was war das, irgendeinem Einkaufscenter, weiß ich gar nicht, in den Ferien. Und ich habe auch längere Zeit in einer Drogerie gearbeitet, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich habe auch mein ganzes Geld da gleich wieder ausgegeben. Aber es war cool, auf jeden Fall. Denke ich heute noch gern dran.
Ich war heute noch bei Butni. Hier in Hamburg ist ja Butni so neben DM sehr, sehr führend. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, als ich nach Hamburg gezogen bin. Und da wirklich, da willst du wegen einer Sache rein und du kommst mit 10, 12 anderen Sachen wieder raus.
Und jetzt schon mal vor, du arbeitest da.
Ja, das ist
und bist den ganzen Tag damit beschäftigt.
Das glaube ich.
Ja, die damit auf jeden Fall und halt dann später so mit Promo-Jobs. Ich habe dann halt irgendwie bei so einem Gewerbeschein ganz viel Promotion gemacht und das war damals eine super Sache.
Ja, habe ich auch gemacht. Hostess-Tätigkeiten.
Ja, so. Total. Ja.
Behind the Bio. Ja, und jetzt mal, um dich noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Was hat dich denn überhaupt bewogen, dich auf den Bereich Arbeitsrecht zu spezialisieren?
Also, ich habe damals ja noch was anderes studiert, muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Bevor ich Jura gemacht habe, habe ich eher Kommunikationsmanagement, also im Bereich Marketing war ich eher unterwegs, so zumindest die ersten 3 Semester. Und habe dann so ein bisschen festgestellt, naja, so richtig weiß ich auch nicht, was ich damit genau machen soll. Und habe dann geswitcht und habe während des Studiums dann relativ schnell gemerkt, Arbeitsrecht finde ich richtig gut. Ja, das war so unser Schwerpunktbereich damals, den man machen konnte. Und hatte ich halt schon auch als Vorlesung ausgewählt und dachte mir, das ist so das einzige, wirklich das einzige Rechtsgebiet, was ich irgendwie interessant finde. Alles andere fand ich extrem langweilig und trocken. Aber Arbeitsrecht fand ich immer richtig cool. Was war so das pure Leben und es ist auch bis heute so geblieben. Weil ich habe auch nie was anderes gemacht, kein anderes Rechtsgebiet.
Richtig schön. Ja, ich finde auch, wenn man dich so ein bisschen verfolgt oder auch jetzt dein Buch liest, was ich übrigens an einem Abend durchgelesen habe, weil ich finde das so, ich lese so unfassbar gerne Sachbücher. Dein Buch ist ja wirklich so Info. Und ich finde es so richtig gut und ich habe es wirklich an einem Abend durchgelesen und ich finde, man merkt das auch. Es ist wirklich einfach erklärt und das machst du ja auf all deinen Kanälen, wo du stattfindest, ne? Und ich glaube, das ist das auch, was fehlt, weil das Thema ja sehr komplex ist. Und wie du auch in deinem Buch sagst, immer dieses, es kommt drauf an.
Ja, ne?
Ist ja auch so der Punkt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Die nächste Frage ist, oder lautet, welche fachlichen Qualifikationen denn eine gute Anwältin oder ein guter Anwalt braucht? Also welche Eigenschaften man in der Praxis dann wirklich den Unterschied machen?
Also rein aufs Fachliche bezogen, ich finde es zum Beispiel immer total schwierig und da kenne ich auch ganz viele Anwälte, die so alles machen. Ja, also ich finde immer, wenn du Anwalt bist, dann bitte spezialisier dich irgendwie. Das ist für mich immer so, wenn ich in ein Restaurant gehe und da bekommst du irgendwie Pizza, Sushi und alles, das funktioniert halt einfach nicht. Die Materien sind so speziell und ich finde halt immer, du musst dich auf jeden Fall schon mal auf ein Fachgebiet konzentrieren und da musst du halt wirklich Experte werden und dich da reinlesen, Erfahrungen sammeln. Und das kannst du halt schon denklogisch nicht, wenn du 5 verschiedene Rechtsgebiete abdeckst. Und das machen halt aber ganz viele. Das finde ich immer schwierig und auch so ein bisschen gefährlich. Also auch als Mandant würde ich ja, wenn ich was am Herzen habe zum Beispiel, gehe ich zum Herzspezialisten und gehe nicht zu meinem Hausarzt, ne? Dass man sich halt wirklich da immer ganz konzentriert auf eine Sache.
Also so die eierlegende Wollmilchsau vermeiden. Die suchen ja auch ganz, ganz viele ArbeitgeberInnen, wenn sie gerade nach Menschen suchen, die für sie arbeiten. Ja. What the work? Gibt es ein Gesetz im Arbeitsrecht, das du für überflüssig hältst?
Also überflüssig finde ich schwer zu sagen, weil ich glaube, irgendwo hat alles seine Berechtigung. Was ich aber durchaus finde, ist, dass es ganz viele Gesetze gibt, die halt einfach überhaupt nicht mehr zu der heutigen Welt passen. Ja, und gerade im Arbeitsrecht, ich hoffe wirklich so sehr, dass da was passiert, denn wir hinken enorm hinterher. Und die Gesetze sind halt einfach so angestaubt teilweise, dass es mit der, sag ich mal, modernen Arbeitswelt heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und das finde ich halt schwierig und auch super schade, weil eigentlich sollen Gesetze ja auch Mitarbeiter schützen. Aber aus unserer Erfahrung ist es halt auch ganz oft so, dass wir Arbeitnehmer haben, die sagen, ist ja alles gut, ich bin ja auch bereit, heute länger zu arbeiten, aber ich möchte dafür morgen mein Kind aus der Schule abholen. Insofern, und dann sagt das Arbeitszeitgesetz trotzdem, ja, geht aber halt nicht, weil deine 8 Stunden zum Beispiel schon voll sind. Also, dass man halt auch selbst die Arbeitnehmer sagen, die ja geschützt werden sollen, das haut irgendwie alles gar nicht mehr hin. Man ist viel zu unflexibel, also gerade was das Thema Arbeitszeit zum Beispiel angeht, ne? Also da hoffe ich halt, dass wir da wirklich Schritt für Schritt Bürokratieabbau schaffen, dass das alles mal ein bisschen einfacher wird und auch passender.
Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schön. Und da sprichst du gerade allen, die zuhören, glaube ich, wirklich aus der Seele, dass ich da auf jeden Fall was verändern darf. Und du hast gerade schon gesagt, das Thema oder die Gesetze sind teilweise sehr angestaubt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Branche auch ein bisschen traditioneller geprägt ist. Wie ist das denn jetzt für dich gewesen, als du in diese Branche eingestiegen bist, so als junge Frau? Hast du da auch oft mal Vorurteile erlebt?
Also ich muss sagen, es ist witzig, weil ich wurde das ganz oft schon gefragt irgendwie. Also die Branche an sich ist moderner geworden. Aber ich mache jetzt den Job schon 10 Jahre und habe mich manchmal auch so ein bisschen als Einhorn irgendwie damals gefühlt, dass ich dachte so, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein. Habe aber das eigentlich immer auch für mich genutzt. Also ich habe immer mein Ding gemacht. Mir war es total egal, wie es andere machen. Und wenn das nur Männer waren, war mir auch egal. Und wenn es angestaubt war, habe ich trotzdem gesagt, ich möchte mit einem iPad zu Gericht. Also ich habe mich da nicht so beeinflussen lassen. Und das kann ich auch nur allen jüngeren Leuten mit auf den Weg geben, da einfach sein eigenes Ding zu machen und sich da auch nicht verunsichern zu lassen. Ja, weil das ist halt echt gefährlich, wenn man da so ein bisschen einfach versucht mitzuschwimmen. Gibt keinen Grund dafür. Und ich glaube, jetzt langsam wird es ja alles so ein bisschen moderner. Aber auch damals bei Instagram oder so, ich habe das relativ zeitnah schon gemacht, da waren noch nicht so viele Anwälte da unterwegs. Und das kommt ja jetzt alles so Stück für Stück immer ein bisschen mehr, aber das war früher noch nicht. Das klingt, als ob ich jetzt 100 Jahre alt wäre, ne? Aber das hat sich wirklich auch in den letzten 10 Jahren schon extrem verändert.
Ja, und wahrscheinlich trägst du ja auch dazu bei, ne? Also wenn du jetzt bei Instagram dazu aufklärst und das auch einfacher erklärst und vielleicht das Dinge tust, die jetzt nicht so branchenüblich sind, oder die man als branchenüblich verstanden hat all die Jahre, dann hilfst du ja auch schon, diese Branche zu entstauben. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ich glaube halt einfach, deswegen, ich habe von vielen schon gehört, dass sie da auch echt irgendwie nicht angeeckt, aber nicht vielleicht für wahr oder für voll genommen wurden. Da muss man halt einfach mit ganz breiten Schultern da irgendwie reingehen. Und selbst wenn man es nicht hat, dann muss man halt so tun, als ob man welche hätte. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. Und wenn man sich das nicht nehmen lässt, sondern da halt einfach so tut, als ob es das Normalste der Welt wäre, dann klappt das eigentlich gut. Und ich hatte damit tatsächlich wenig Probleme, weil ich habe auch nie so gedacht. Also ich habe nie gedacht irgendwie, ich kann da nicht mithalten oder ich werde da nicht ernst genommen, sondern ich bin da halt immer ganz locker und offen auf alle zugegangen, egal wer da vor mir stand. Und dann klappt das eigentlich auch. Also ich glaube, das gilt so für alle Branchen eigentlich, ne?
Das denke ich auch, das kann man auf viele Münzen. So, und jetzt schauen wir mal, was deine 10 Jahre Berufserfahrung denn alle so mitbringen. Denn wir gehen jetzt einmal ins Thema rein.
Back to Business.
Ja, ihr Lieben, ihr hattet die Möglichkeit, bei Instagram und LinkedIn Fragen zu stellen, die ich jetzt heute in eurem Namen an Livia stelle, zum Thema Arbeitsrecht, das, was euch gerade so beschäftigt. Und ich habe natürlich auch ein paar eigene Fragen mitgebracht. Und da steigen wir doch jetzt auch mal so ein bisschen thematisch geclustert ein. Ich versuche das mal, jedenfalls habe ich es versucht, das thematisch zu clustern und bin gespannt auf deine Antworten. Gehen wir erstmal so auf Grundkenntnisse und Rechte ein. Was sind so die drei grundlegenden Rechte, die jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin deiner Meinung nach kennen sollte?
Also ich glaube, Arbeitszeit ist halt nach wie vor immer ein super wichtiges Thema. Also dahingehend, dass du wissen musst, wie viel muss ich überhaupt arbeiten am Tag, ja, oder pro Woche oder was auch immer. Welche Ruhezeiten habe ich? Aber auch, wie sieht überhaupt so ein Regel mit Überstunden aus? Was kann von mir verlangt werden? Wo hört es auch vielleicht auf? Ich sag immer so, das eine ist das Rechtliche, dass man weiß, wo sind die Grenzen. Aber das andere ist halt auch, ist das dann, wenn jemand vielleicht von mir Überstunden verlangt, ist es auch der richtige Betrieb überhaupt? Ne? Also da muss man immer so ein bisschen das von beiden Seiten, finde ich, betrachten. Aber Arbeitszeit, Überstunden ist immer ein Thema. Großer Streitpunkt ist auch Urlaub. Tatsächlich, wie viel Urlaub steht mir zu? Wann verfällt Urlaub auch? Da hat sich auch relativ viel getan. Und ich finde immer so allgemeine Sachen auch. Welche Möglichkeiten habe ich auch da vielleicht wieder rauszukommen? Welche Kündigungsfristen muss ich einhalten? Das sind so Basics, die aber vielen halt auch einfach nicht klar sind. Und das sind halt so, zumindest so drei große Themen, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte.
Auf jeden Fall. Dann gehen wir zum Thema Homeoffice und Arbeitszeitregelung. Eine Frage von uns aus dem Team, bevor wir zu Community-Fragen kommen. Ende des letzten Jahres geriet der Online-Händler Otto in die Kritik, weil er die Homeoffice-Nutzung einschränken wollte. Und natürlich sehr zum Unmut der Beschäftigten. Jetzt gibt es ganz viele weitere Unternehmen in Deutschland, die diesen Return-to-Office-Trend auch gerade haben oder dem nachgehen. Ich persönlich bin da kein Fan von, aber da habe ich mich schon mal zu geäußert. Wie ist es denn? Können Arbeitgeber solche Regelungen, etwa Homeoffice oder die 4-Tage-Woche, einfach wieder abschaffen?
Also ich muss da so ein bisschen mal ausholen, weil man muss ja auch ganz klar sagen, vor Corona war das ja noch nicht so extrem. Da war das eher so eine Ausnahme und was total Modernes. Dann sind alle ins Homeoffice geflüchtet, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Man hat einfach weitergemacht. Das heißt, manche sind zu Hause gelandet ohne jegliche Vereinbarung. Das war auch erstmal egal. Hauptsache, man kann den Betrieb irgendwie fortführen und hat danach in manchen Fällen auch Vereinbarungen aufgesetzt. Aber es hängt wirklich aus rechtlicher Perspektive maßgeblich davon ab, was ist denn mal vereinbart worden. Der Arbeitgeber hat ja grundsätzlich wirklich ein Weisungsrecht. Das heißt, er kann bestimmen, wo jemand arbeitet und zum Beispiel auch die Arbeitszeiten festlegen in diesem vertraglichen Rahmen. Und wenn ich jemandem schon wirklich vertraglich zum Beispiel zugesichert habe, du darfst 3-mal die Woche von zu Hause aus arbeiten, ohne dass man sich irgendwie ein Widerrufsrecht vorbehält oder sonst irgendwas passiert, dann ist es auch erstmal ein Anrecht. Ja, aber ich muss als Arbeitnehmer erstmal einen Anspruch haben, denn es gibt in Deutschland kein allgemeines Recht auf Homeoffice. Das heißt, nur wenn mein Arbeitgeber mir es erlaubt hat, dann darf ich das auch machen. Und man kann sich halt vorstellen, dass da so ein bisschen die Meinungen einfach auseinandergehen. Ich kann es total nachvollziehen mit Homeoffice und ich denke auch, es hat natürlich total die Berechtigung. Aber viele haben halt auch gemerkt, dass es vielleicht nicht funktioniert in Menschen mit manchen Mitarbeitern. Das hat man halt immer. Ja, sowas gibt es immer. Und wenn man das Gefühl hat, das funktioniert nicht mehr, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, du kommst bitte wieder her. Aber es ist nicht so einfach. Denn wenn man erstmal das erlaubt hat, dann ist es auch eine Art Ermessensentscheidung, ob in diesem konkreten Einzelfall das wirklich verhältnismäßig ist. Ja, also da muss man wirklich immer so ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich kann der Arbeitgeber das natürlich entscheiden.
Okay, spannend, weil das waren auch einige Fragen, ne? Also hinsichtlich der Thematik, die aus der Community kam. Eine Thematik oder eine Frage noch zu diesem Thema Digitalisierung. Was ändert sich denn durch digitale Ausstellung von Arbeitszeugnissen?
Also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht viel, weil ich glaube, das ist wieder so ein Ding, das ist voll am Ziel vorbeigeschossen. Bisher war es ja so, Zeugnisse wurden einfach unterschrieben, fertig. Und jetzt können sie zwar elektronisch unterschrieben werden, aber das ist keine normale elektronische Signatur. Also nicht zum Beispiel jetzt ein Scan oder mit Adobe, was auch immer, einfach signiert, sondern das muss wirklich so eine qualifiziert elektronische sein, wo ein riesen Verwaltungsapparat dahinter steckt, mit einer richtigen Zertifizierung. Das hat in der Praxis ja so gut wie keiner. Deswegen, und dann muss man noch die Einwilligung vom Mitarbeiter haben, denke ich, dass das überhaupt nicht in der Praxis zum Tragen kommt und wir ganz normal wie bisher unsere Zeugnisse einfach unterschreiben werden. Also ich glaube da nicht dran, dass es irgendeiner großartig nutzen wird, ehrlich gesagt.
Also sind wir mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren so vonstatten geht. Und du hast es eben schon gesagt, ganz am Anfang auf die erste Frage, Thema Arbeitszeit ist ja auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Eine Frage, wenn man jetzt während der Arbeitszeit mal gelegentlich privat googelt, gilt das als Arbeitszeitbetrug oder worauf sollten Arbeitnehmende in diesem Zusammenhang achten?
Also wenn wir mal ehrlich sind, wird wahrscheinlich jeder Arbeitnehmer dieser Welt schon mal was gegoogelt haben. Und ich finde, da müssen wir auch immer so ein bisschen realistische Maßstäbe haben. Natürlich ist erstmal alles, was nicht wirklich Arbeit ist, ist Privatvergnügen. Und es sollte natürlich entweder in der Pause oder nach der Arbeit passieren. Aber ich sage immer, ja, wir sind alles Menschen und jeder guckt mal was nach. Das kann mir keiner erzählen. Und ich sage immer, sofern es halt mal ist, dass man zum Beispiel guckt, wann kommt der Bus oder muss seine Mails mal checken, ganz ehrlich, also würde ich jetzt nicht, kräht kein Haar nach. Wenn es aber Überhand nimmt, ja, dann ist es natürlich auch irgendwann nicht mehr hinnehmbar. Das heißt, streng genommen ist es dann ein Arbeitszeitbetrug. Das ist das Gleiche wie, wenn Mitarbeiter sich mal in der Kaffeeküche treffen und unterhalten sich. Das ist wichtig, ist auch gut fürs Team, das muss so sein. Wenn die aber 1,5 Stunden da stehen und sich unterhalten, ist es nicht mehr okay. Deswegen müssen wir auch da mal so ein bisschen schauen, was ist quasi lebensnahe Büro-Alltagserfahrung und was ist hinnehmbar und wo sind einfach Grenzen überschritten, wo man sagt, das geht nicht mehr. Und wir haben halt auch Fälle erlebt, wo Mitarbeiter wirklich stundenlang im Internet surfen am Arbeitstag und aber auch die Zeiten als Arbeitszeit erfassen. Ja, und dann ist es natürlich auch ein Arbeitszeitbetrug. Und wenn man das nachweisen kann, dann geht so jemand in einem Zweifel auch fristlos raus.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Spannend. Ich durfte die Antwort auf diese Frage, die aus der Community war, schon in deinem Buch nachlesen. Also wirklich, Leute, richtig, richtig große Empfehlung für dieses Buch. Ich bin zwar keine Arbeitnehmerin, aber Arbeitgeberin mittlerweile und das fand ich auch schon interessant. Vielleicht, Livia, kannst du so eins noch für Selbstständige rausbringen, das finde ich auch noch spannend.
Ja, ja, vielleicht mag ich das beachten haben.
Aber jetzt die nächste Community-Frage. Darf mein Arbeitgeber meine Mails lesen?
Oh, das ist auch spannend. Und das ist auch sehr, sehr schwierig in der Praxis, denn es hängt ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt mal so den praktischen Fall haben, jeder Mitarbeiter bekommt eine E-Mail-Adresse zugeordnet, mit auf dem persönlichen Namen zum Beispiel. Dann ist die Frage, darf er denn diese Mails nur betrieblich benutzen, für den betrieblichen Austausch, oder darf er zum Beispiel auch private Sachen damit bearbeiten? Und das ist halt relativ entscheidend, weil wenn das rein betrieblich ist, ja, dann hat der Arbeitgeber natürlich mehr Rechte. Und dann kann man auch mal stichprobenartig reinschauen. Was aber nicht geht, ist, dass man einfach generalmäßig seine Mitarbeiter überwacht. Nichtsdestotrotz gibt es aber Konstellationen, wo man sagt, da muss ich jetzt reingucken. Zum Beispiel, jemand fällt unerwartet aus und wir müssen an die Kundensachen ran, weil der Betrieb geht ja weiter. Klar kann ich da reingucken, ja. Oder eine Urlaubsvertretung zum Beispiel. Oder halt, und das ist halt der meiste Praxisfall, wenn ich wirklich den Verdacht habe, hier läuft was schief, also wir haben zum Beispiel irgendeinen Betrugstatbestand oder den Verdacht zumindest und wir wirklich stichfeste Indizien haben, dass hier was ganz gewaltig schief läuft, dann kann ich da auch reinschauen. Aber was wir halt wirklich vermeiden müssen, ist eine Generalüberwachung. Das geht nicht. Und wenn man Mitarbeiter hat, die auch diese Mails wirklich auch noch privat nutzen können, dann ist es halt richtig kompliziert, weil selbst wenn ich da reingucke, muss ich halt alles, was privat ist, komplett liegen lassen und darf dann nicht reinschauen. Das geht mich erstmal nichts an. Und dementsprechend kann ich nur Arbeitgebern den Tipp immer geben, bitte gibt irgendeine Vorgabe oder irgendeine Regelung, dass das Ding nur betrieblich genutzt wird und nicht privat, weil dann ist die, sag ich mal, die Schwelle, um da reingucken zu können im Ernstfall, ein bisschen niedriger. Ja, aber wir wollen bitte auch keine Generalüberwachung Nicht die Lösung.
Nein, ich habe tatsächlich schon mal mitbekommen von jemandem gehört, dass er während der Arbeit, es gab zwei Fälle. Einmal, dass eine Person während der Arbeit wurde ihr Bildschirm überwacht, angeblich nur, damit sie selbst nachvollziehen konnte, wie viel sie an welchen Sachen gesessen hat. Ne?
So. Na, eher nicht.
Klar, wissen wir alle. Mhm. Und dann habe ich auch mal mitbekommen, dass im Büro wohl Kameras aufgehängt wurden, um die Mitarbeitenden zu überwachen.
Nee, das geht auch nicht. Mhm. Kennen wir auch Fälle. Mhm. Also Kameras zum Beispiel im Betrieb kannst du dann machen, wenn du einen Kassenbereich hast, wo man einfach ein Diebstahlsproblem hat. Dann kannst du das machen. Dann muss aber auch ein Schild aufgehangen werden. Die Mitarbeiter müssen informiert werden. Die müssen auch zustimmen und so weiter und so fort. Aber wir kennen zum Beispiel Fälle, wo Arbeitgeber auch im Aufenthaltsraum Kameras aufgehangen haben. Und sowas geht natürlich nicht. Das geht nicht. Die kommen sofort wieder ab. Ist ein absoluter Datenschutzverstoß. Und gerade im Jahr 2025, wo Datenschutz so hoch ist, kannst du vergessen.
Wahnsinn. Also es ist, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie viel wir über Neuerungen, Innovationen und sowas sprechen und wie viel gleichzeitig noch so schief läuft in der Arbeitswelt. Ja. Das ist Wahnsinn.
Ja. Aber es geht auf, man muss auch da die Arbeitgeber in Schutz nehmen, ist es auf beiden Seiten, geht es halt komplett schief. Wenn wir sagen, okay, die Arbeitgeber überwachen mit einer Kamera, geht gar nicht, gar keine Frage. Es gibt zum Beispiel auch Arbeitnehmer, die diese, kennst du diese Maus-Jingles haben?
Nee.
Das ist irgendwie so eine absurde, keine Ahnung, was das genau ist, das stöpselt man an den PC ran und dann bewegt sich die Maus automatisch, dass man halt so quasi eine Anwesenheit generieren kann. Und ich meine, sowas führt dann zu sowas, ja. Und ich sag immer halt auch meinen Arbeitgebern, die wir betreuen, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr wirklich am liebsten den General überwachen würdet, dann ist das Kind sowas schon in den Brunnen gefallen, dann trennt euch, weil das funktioniert so nicht. Dann sind wir an einem Punkt, wo das Arbeitsverhältnis keinen Sinn macht.
Da habe ich witzigerweise letztens auf TikTok zugesehen, da hat jemand in die Tastatur vom Laptop eine Haarspange geklemmt, damit dann automatisch die Leertaste die ganze Zeit gedrückt gehalten wird und danach vollzogen wird, ja, okay, ich arbeite gerade.
Ja, aber das ist genau das Gleiche. Und das ist Wahnsinn. Halt natürlich, wenn sowas dann irgendwie aufkommt und Arbeitgeber sehen ja auch solche Videos, dann schürt das halt einfach das Misstrauen gegenüber Leuten im Homeoffice. Und das ist ein Problem, weil es gibt halt Mitarbeiter, mit denen klappt das super. Und es gibt halt welche, mit denen, die haben nicht das Verantwortungsbewusstsein, da klappt es halt nicht. Ne? Und das ist halt schwierig, weil genau solche Aktionen, egal auf welcher Seite, das ganze Konstrukt halt in Frage stellen. Und dann halt große Unternehmen vielleicht auch diejenigen sind, die sagen, okay, wir holen alle zurück, hilft nichts.
Ja, das kenne ich auch aus dem Freundeskreis. Da gab es ein schwarzes Schaf im Team, das Homeoffice ausgenutzt hat und alle mussten wieder zurück. Also es ist schon sehr, sehr traurig, wie das teilweise ausgenutzt wird. Oder in der Folge letzte Woche habe ich über das Kranksein gesprochen und da auch Fakten oder Zahlen gefunden, dass 40% der Arbeitnehmenden, die befragt wurden, auch schon mal sich einfach so krank melden, obwohl sie gar nicht krank sind. Also es ist schon Wahnsinn.
Das ist halt übel. Ne? Und das ist auch, wie du sagst, ein ganz, ganz heftiges Thema mit dem Krankheitsthema. Haben wir so gekämpft die letzten Jahre, weil da einfach so viel schiefgegangen ist, dass man sich auch dann nicht wundern muss, dass Arbeitgeber einfach extrem frustriert irgendwann sind und sich sagen, ey Leute, so geht's aber auch nicht weiter. Mhm. Jetzt sind wir abgedriftet.
Ja, aber ich finde es spannend und ich glaube auch viele, die gerade zuhören. Aber kommen wir ja nochmal zurück zu einer Community-Frage zum Thema Urlaub. Wir müssen zu Weihnachten und Silvester je einen ganzen Tag Urlaub nehmen. Ist das erlaubt?
Also es gibt viele Arbeitgeber, die so wie so eine Art Betriebsferien auch machen. Das ist manchmal nicht nur an dem Tag, sondern die sagen vielleicht auch, wir machen komplett zwischen Weihnachten und Silvester zu. Das kann man machen, wenn man es rechtzeitig ankündigt. Und es muss halt verhältnismäßig sein. Ich sag mal jetzt, bei so einem Tag ist das okay. Was nicht okay wäre, wenn man sagt, ich mache immer über die Winterzeit 4 Wochen zum Beispiel meinen Betrieb zu, weil dann muss ja der Arbeitnehmer seinen kompletten Jahresurlaub dafür einsetzen und hat gar keine Möglichkeit mehr frei zu planen. Das wäre ein bisschen zu viel. Bei einem Tag, wenn er es rechtzeitig sagt, ist es okay.
Okay, gut, spannend. Dann kommen wir einmal zum Thema Elternzeit. Das Arbeitsrecht unterliegt ja da auch einem ständigen Wandel. Und wie sieht denn da die aktuelle Regelung zur Elternzeit aus? Hol uns da doch gerne mal ab.
Also was es Neues gibt und was erfreulich ist, ab 1. Mai zumindest, Elternzeitanträge waren ja auch noch so ein bisschen angestaubt, wenn man sie wirklich in Schriftform stellen musste. Also wirklich mit einem Schreiben, Unterschrift und so weiter. Das geht jetzt auch per Mail, in Textform, also ab dem 1.5. Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Was sich perspektivisch ja auch so ein bisschen ändert, auch ab Mai, dass die Einkommensgrenzen ja runtergesetzt wurden auf, ich glaube, 175.000 mit dem Partner. Wenn man mehr verdient, kriegt man zum Beispiel schon kein Elterngeld mehr. Da hat sich ein bisschen was getan, aber das Konstrukt Elternzeit an sich ist ja gleich geblieben. Also das gibt's ja immer noch.
Mhm. Wie ist es denn da auch eine Community-Frage, welche Rechte habe ich denn in der Elternzeit und wie regelt man Teilzeit in Elternzeit vertraglich?
Also Teilzeit in Elternzeit ist ja ein Recht. Da habe ich einen Anspruch drauf, wenn der Betrieb eine gewisse Größe hat. Da brauche ich keine vertragliche Regelung im Endeffekt. Das geht meistens so, wenn ich die Elternzeit beantrage, dann beantragt man die Teilzeit ja in der Regel schon mit oder macht es halt später zusätzlich. Und dann wird die halt genehmigt. Aber ich habe einen gesetzlichen Anspruch darauf. Deswegen auch bei dieser Elternzeit, das ist wirklich ein Anrecht. Ich kann das als Arbeitgeber nicht ablehnen, also die Elternzeit an sich. Und bei der Teilzeit in der Regel auch nicht. Beziehungsweise ist der Argumentationsaufwand so groß, dass ich als Arbeitgeber sage, ja, das können wir nicht umsetzen. Im Betrieb ist es super schwierig. Denn man kann sich vorstellen, je größer das Unternehmen, desto einfacher ist es auch, sowas unterzubekommen. Und dementsprechend, also ich kenne keinen Fall, wo das mal irgendwie abgewiesen wurde, begründet, sondern es ist dann meistens eher, dass der Arbeitgeber sich generell dagegen sträuben will vielleicht. Aber das funktioniert. Und wichtig ist, dass man halt, was die Rechte anbegeht während der Elternzeit, Sonderkündigungsschutz hat. Also man kann offiziell nicht in dieser Zeit gekündigt werden. Das ist erstmal das Entscheidende.
Okay.
Aber da hat sich auch viel getan, finde ich. Elternzeit ist mittlerweile ja schon wie nennt man das, angesehener oder tolerierter als früher, finde ich.
Ja, auch was so die Männer in Teilzeit, in Elternzeit angeht, ne? Das hat sich ja auch dankenswerterweise schon etwas verändert. Es darf noch viel passieren, aber ich glaube, da hat es schon viel Gutes getan.
Gefällt dir die Folge bisher? Wenn ja, dann nimm dir doch kurz Zeit und vergib uns ein paar Sterne. Bei Apple geht das relativ einfach und offensichtlich. Und bei Spotify klickst du auf den Podcast und dann kannst du bei den 3 Punkten auf Show bewerten klicken. Das ist nicht nur von Vorteil für uns, sondern auch für dich. Denn so schaffen wir es, noch mehr spannende GästInnen für die New Work Now Community zu gewinnen und hier in den Podcast einzuladen. Denn diese schauen sich ja, wie du und ich persönlich auch, oft die Bewertungen von Podcasts an. Und wenn sie davon viele entdecken, sind sie eher offen dafür, eine Folge mit mir aufzunehmen. Und das wollen wir ja. Denn so sorgen wir für mehr GästInnen kostenfrei für dich und die ganze New Work Now Community auf euer Ohr. Also falls du es noch nicht gemacht hast, drück kurz Pause und nimm dir die paar Sekunden. Und wenn du es nur bei einer Plattform gemacht hast, dann gerne noch auf der anderen. Und wenn du schon dabei bist, dann folg uns doch gerne auch schon. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Total. Mhm.
Jetzt haben wir einen konkreten Fall von einer Followerin. Sie sagt, das Team besteht aus kinderlosen Kollegen bis auf eine Mutter mit 2 Kindern. Ich denke mal, das ist sie selbst. Hat die Mutter Vorrang, sich an jährlich gleich geschlossenen Tagen der Kita bzw. Schule frei nehmen zu dürfen wegen der Betreuung der Kinder? Also die Kita und Schule sind in dem Jahr immer an denselben Tagen geschlossen. Darum geht es. Mhm.
Also ich muss, wenn ich genau solche Sachen berücksichtige, auch zum Beispiel bei den Urlaubstagen oder sowas, muss ich natürlich einen gewissen Gleichheitsgrundsatz einhalten, aber ich muss auf die individuellen Verhältnisse schon Rücksicht nehmen. Das heißt, wenn ich jemanden habe mit Kindern, dann haben die in der Regel genau bei dieser Interessenabwägung auch den Vorrang, weil die sind zum Beispiel auch an die Schulferien alles gebunden und sind ja gar nicht so flexibel. Mhm. Ja, aber da muss man halt einfach so ein bisschen gucken, denn oft kommt die Argumentation dann von anderen Kollegen, ja, aber meine Frau ist Lehrerin zum Beispiel und wir sind genauso daran gebunden. Und wenn ich quasi mehrere habe, die so das gleiche Problem haben, dann muss man auch mal rotieren vielleicht. Ne? Aber solche mit familiärer Bindung oder wo halt solche Sondertatbestände da sind, haben erstmal etwas Vorrang zumindest.
Okay. Jetzt einmal zum Thema Weiterbildung, weil hier sind ja auch ganz viele der Hörenden dabei, die jetzt zum Beispiel im HR arbeiten oder in einem Unternehmen und die jetzt sagen, wir wollen uns dahingehend weiterbilden. Ihr habt die MGP Arbeitsrechtsakademie ins Leben gerufen. Die bietet ihr an, bei der ihr Führungskräfte, Personalverantwortliche und auch Arbeitgebende mithilfe von Webinaren und Workshops noch mehr Arbeitsrechtswissen an die Hand gebt. Auf welche grundlegenden Arbeitsrechtsthemen legt ihr dabei Wert?
Also vielleicht auch noch zum Hintergrund, warum haben wir das eigentlich gemacht? Weil das hängt so ein bisschen zusammen. Wir haben ja in unserer Mandatsbetreuung ganz viele Unternehmen und Arbeitgeber und halt auch Arbeitnehmer. So. Und haben halt gemerkt, dass dieser Beratungsbedarf einfach bei Personalern so unfassbar groß ist. Und ich finde immer, ich muss ja auch selber Schulungen machen für meinen Fachanwalt und so weiter. Und dachte mir jedes Mal, boah, wie fürchterlich, wirklich, wie fürchterlich sind diese Schulungen. Ich lasse es an und wenn der Anwesenheitsbutton kommt, drücke ich einmal drauf. Darf ich gar nicht so laut sagen. So. Aber so ist es halt in der Realität gewesen. Und dachte mir, das ist ja fürchterlich. Vor allem versteht man es auch nicht. Man versteht gar nicht, was die sagen. Dann habe ich halt gesagt, irgendwie, wir müssen es doch mal irgendwie schaffen, so eine Akademie zu gründen, wo wir halt sagen, wir machen wirklich diese aktuellen Themen und Praxisthemen, also die Sachen, die bei uns jeden Tag auf dem Tisch liegen, das müssen wir halt erklären. Wir müssen nicht Jura am Hochreck machen, sondern wir müssen diese Themen mit, die lösungsorientiert angehen und einen Praxisbezug haben, die müssen wir uns anschauen. Und insofern ist es immer ganz wichtig für uns, dass wir entweder aktuelle Themen nehmen, wo wir wissen, da kommt was, wir müssen die Leute warnen oder da hat sich was getan, als halt auch Themen, wo wir wissen, da knallt's immer wieder. Das ist einfach ein Riesenthema in der Praxis und halt Situationen, die wir aus der alltäglichen Anwaltspraxis einfach immer wieder haben.
Was sind denn da so Missverständnisse, sowohl bei Unternehmen als auch Arbeitnehmenden hinsichtlich Arbeitsrecht?
Alles. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil das Witzige ist ja, das sind ja HRler und auch Führungskräfte. Und wir sagen immer, auch die Führungskräfte brauchen zumindest so ein Basiswissen, so ein 1x1 im Arbeitsrecht. Und manchmal, die wissen halt gar nicht, kann ich den jetzt kündigen? Muss ich den abmahnen? Was mache ich denn mit dem? Und da müssen wir halt erstmal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Und auch bei den HRlern beobachten wir immer, dass das größte Problem eigentlich ist, dass Sachen eskalieren, weil die Leute sich nicht trauen, es anzusprechen. Mhm. Es ist auch nicht schön, solche Gespräche zu führen, ja. Aber wenn was schief läuft, dann könnte man so viel Streitereien vermeiden, wenn man schon vorher ansetzt. Und das ist egal, ob es um Arbeitszeiten, Überstunden, Urlaub, Krankheitssachen, dieser ganze Schmuh mit den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Wenn man da sich vorher mal hinsetzen würde mit demjenigen und mal redet. Und das passiert nicht. Ne? Und deswegen versuchen wir auch immer, da schon vorher anzusetzen. Und mal ist es halt ein Kurs mit einem super aktuellen Thema. Mal ist es, wie gehst du zum Beispiel mit Langzeiterkrankten um? Welche Pflichten hast du? Und mal ist es auch ein Thema, wie gehst du denn bitte souverän in ein Kündigungsgespräch rein? Wie verhältst du dich? Was sagst du? Um da einfach so ein 1x1 an die Hand zu geben. Das ist unser Ziel eigentlich.
Spannend. Also ich denke, da können sich einige von euch, die jetzt gerade zuhören, nochmal schlau machen, weil ich finde auch, also ich, wie gesagt, finde erstens die Folge jetzt hier super spannend, auch für mich persönlich, aber auch dein Buch und so eine Akademie natürlich auch, weil, wie du sagst, so ein 1x1 zu kennen, um dann auch zu wissen, wie reagiert man wann und was steht einem wann zu und was kann man wann tun, das sollte man schon wissen, besonders so als Führungskraft.
Total.
Auf jeden Fall. Kommen wir auch zum Thema Kündigungen jetzt und zwar wieder Community-Fragen. Was kann eine Änderungskündigung unwirksam machen?
Also was ist eine Änderungskündigung?
Gerne.
Im Endeffekt gibt mir der Arbeitsvertrag ja einen Rahmen vor. Das heißt, was da geregelt ist, zum Beispiel Arbeitszeit, Gehalt, da komme ich nicht mehr ran als Arbeitgeber. Wenn es einmal vereinbart ist, ist es ja auch richtig so, das bleibt so. Jetzt gibt's aber trotzdem Konstellationen, wo ich vielleicht sage, ich kann dich nicht mehr 40 Stunden bezahlen oder einstellen, das passt für uns nicht mehr. Ich kann dir aber 20 anbieten. Dann könntest du sagen, mache ich aber nicht, weil ich habe ja einen Vertrag auf 40. Und wenn ich aber auch da einen Kündigungsgrund habe, weil ich vielleicht Stellen abbauen muss oder sage, wir haben kein Geld mehr für eine Vollzeitstelle, aber eine Teilzeitstelle, dass man dann sagt, ich kündige dir das Arbeitsverhältnis, aber biete es an, zu anderen Konditionen fortzuführen. Das wäre zum Beispiel was. Aber wichtig ist auch bei einer Änderungskündigung, dass wenn ich im Kündigungsschutz drin bin, ja, dann brauche ich auch da einen Kündigungsgrund. Also ich kann ja nicht einfach jemandem was vorlegen und sagen, ja, hier machen wir jetzt weniger Stunden. Zumindest nicht, wenn es nicht gerade einvernehmlich ist. Und dementsprechend gelten da die ganz normalen Grundsätze, wie sonst auch im Kündigungsrecht.
Wie ist das denn während der Krankheit? Darf man da gekündigt werden? Unter welchen Bedingungen kann das passieren?
Das ist auch immer lustig, weil das ist so ein totaler Mythos, dass immer ganz viele Leute denken, man während der Krankheit nicht total safe, da kann mir gar nichts passieren und das ist schon mal Quatsch. Ne? Also man kann auch während der Krankheit gekündigt werden oder sogar noch schlimmer, man kann auch wegen der Krankheit gekündigt werden, aber nur im Ausnahmefall. Ich sag immer, wenn jemand krank ist, muss man sich erstmal keine Sorgen machen, sondern es geht wirklich um Mitarbeiter, die wirklich so lange ausfallen, dass man relativ sicher gehen kann, dass die auch nicht mehr wiederkommen. Darum geht es, ja. Und das sind Ausnahmefälle. Und das ist vor Gericht so unfassbar schwer überhaupt durchzubekommen. Insofern sind die Anforderungen da super hoch. Weil man braucht letztlich eine Negativprognose, ja. Dass derjenige nicht mehr arbeiten kann. Das hast du vielleicht glasklar, wenn du jemanden hast, der körperlich arbeitet, weiß ich nicht, handwerklicher Beruf. Und fällt haben Gerüst und ist querschnittsgelähmt. Dann ist relativ klar, das wird schwierig in Zukunft. Aber in allen anderen Fällen kommt es einfach darauf an, gibt es da eine Genesung, ist die irgendwie absehbar? Und dann guckt man letztlich auf die Vergangenheit, wie viele Krankheitszeiten gab es da? Und kann man daraus vielleicht den Rückschluss ziehen, dass er auch in Zukunft nicht mehr einsatzfähig ist?
Was wäre das dann für eine Form von Kündigung, wenn es wegen der Krankheit ist?
Das wäre eine personenbedingte Kündigung. Okay. Dass man einfach aus persönlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen Job quasi fortzuführen.
Okay. Hilft denn deiner Meinung nach generell eine Arbeitsrechtsschutzversicherung?
Das ist immer gut. Also viele sagen ja immer, na, das wird mir schon nicht passieren, das brauche ich nicht. Aber wenn es dann doch mal knallt, ja, und die Kündigung da ist, dann ärgern sich die Leute halt einfach, weil es dann halt in den allermeisten Fällen teuer wird. Und dann möchte man halt auch einen Ansprechpartner haben, der einen vertritt. Und ich kann auch nur jedem eigentlich davon abraten, sich selbst zu vertreten. Das kann man ja machen in der ersten Instanz vom Arbeitsgericht. Und ich habe auch immer echt höchsten Respekt vor den Leuten, die da alleine antanzen. Aber das geht halt meistens in die Hose. Wenn man sich vorstellt, du gehst allein zu Gericht und auf der anderen Seite ist ein Anwalt, das ist einfach, da ist die Waffengleichheit nicht dargestellt. Ne? Und das funktioniert nicht. Und das Verfahren läuft dementsprechend auch nicht gut, weil der Anwalt versucht, was zu erklären, der versteht es nicht, stellt wieder Rückfragen. Also da kommt man auch nicht in diese gute Verhandlungsposition. Und insofern sage ich immer, das lohnt sich definitiv. Man muss sie halt nur rechtzeitig abgeschlossen haben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel merkt oder schon die Kündigung bekommen hat, dann haben immer wieder Mandanten, die auch sagen, ich habe heute Nacht noch schnell online eine Versicherung abgeschlossen, aber das reicht nicht. Wir haben meistens eine Wartezeit von 6 Monaten, okay, bis die dann greift.
Good to know. Gibt es einen Unterschied zwischen normaler Rechtsschutz und Arbeitsrechtsschutz oder ist es dann?
Also es kommt drauf an, es gibt Rechtsschutzversicherungen, die haben den Arbeitsrechtsschutz mit drin. Mhm. Es sind irgendwelche Kombiverträge und manche, die kommen halt auch und sagen, ja, wir sind versichert und dann fragen wir nach und dann haben sie nur eine Mietrechtsschutzversicherung, aber kein Arbeitsrecht. Ah, okay. Also das hängt wirklich davon ab, was man damals gekauft hat und wie weit diese Versicherung halt greift.
Okay, super. Dann Thema Probezeit und Nebentätigkeiten kam auch aus der Community. Darf meine Probezeit verlängert werden? Die Frage könnte sogar ich beantworten aufgrund deines Buches.
Ha. Kommt ständig auch immer vor auf beiden Seiten. Ist ganz schwierig. Also das Gesetz sagt, die Probezeit kann bis zu 6 Monaten andauern. Und danach ist Schluss. Macht auch keinen Sinn, weil nach 6 Monaten hat man, wenn da mehr als 10 Leute arbeiten, Kündigungsschutz. Wenn man jetzt die Probezeit zum Beispiel nur 3 Monate gemacht hat, dann kann man auch sagen, einvernehmlich, ja gut, wir hauen noch mal ein bisschen was drauf und machen 6 draus. Aber wenn die 6 Monate rum sind, dann ist da Feierabend danach. Dann kann man die nicht mehr verlängern. Und ich sag immer, es bringt auch nichts, weil zum einen hast du Kündigungsschutz und zum anderen, wenn du als Arbeitgeber nach 6 Monaten immer noch Zweifel hast, ob es der Richtige ist, dann wird es nicht der Richtige wahrscheinlich sein. Also erfahrungsgemäß schwierig.
Ja, genau. Also ganz ehrlich, wenn man 6 Monate zusammengearbeitet hat und sich dann immer noch unsicher ist, also ja, weiß ich nicht. Also entweder ist man dann nicht entscheidungsfreudig oder es passt halt einfach nicht und dann muss man nochmal neu suchen, was natürlich auch anstrengend ist. Ne? Wir wissen alle, Fachkräftemangel und so. Total. Aber ja, ist ja keinem geholfen.
Aber die meisten ärgern sich dann, dass sie doch nicht die Reißleine gezogen haben. Mhm. Und dann wird's halt schwierig, ne? Weil wenn jemand im Kündigungsschutz drin ist, dann kannst du auch erstmal nicht viel reißen.
Mhm. Viele der HörerInnen oder auch immer mehr im Arbeitsmarkt, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, melden immer mehr Nebentätigkeiten an zu ihrem Hauptjob. Ich persönlich habe das auch 3 Jahre gemacht, angestellt und selbstständig zu arbeiten und fand es für mich persönlich immer gut und weiß auch aus meiner Community, dass es gerne mehr Leute machen wollen. Deswegen kam auch da die Frage, muss ich meinen Arbeitgeber über meine Nebentätigkeit informieren?
Also grundsätzlich ja, man muss es auf jeden Fall. Wichtig ist halt immer, Konkurrenz machen dürfen wir nicht. Es sei denn, wir haben die Genehmigung. Das ist erstmal ganz wichtig und das ist vielen halt nicht klar. Und das muss ich immer, also egal, ob da irgendwas in meinem Arbeitsvertrag zusteht oder nicht, das gibt das Gesetz schon vor. Das heißt, ich darf keine Konkurrenz machen, außer ich habe wirklich die Genehmigung bekommen. Nichtsdestotrotz muss der Arbeitgeber trotzdem informiert werden. Er kann aber nicht per se ablehnen. Ne, das würde die Berufsfreiheit schon relativ doll einschränken. Und insofern sagt man halt, naja, sofern das nicht im Kontrast steht zu meinem normalen Job, also entweder dahingehend, dass das einfach thematisch vielleicht sich beißt oder halt aber auch, dass derjenige total verpennt am nächsten Tag kommt, weil einfach zu viel gearbeitet wird, dann geht es natürlich nicht mehr. Aber wenn ich so die Basics alles einhalte, dann ist das auch in Ordnung und dann muss das auch genehmigen. Aber auch ganz wichtig, auch Arbeitszeitgrenzen gelten dann trotzdem. Ne? Also wenn ich selbstständig bin, nicht. Aber wenn ich zwei Arbeitsverhältnisse habe, dann muss ich halt trotzdem gucken, dass ich diese werktäglichen Zeiten einhalte und kann nicht dann am Tag 15 Stunden arbeiten. Das funktioniert nicht.
Mhm. Und wie ist es jetzt hinsichtlich KI am Arbeitsplatz, was ja auch immer mehr Leute beschäftigt oder mehr Unternehmen beschäftigt? Wie ist da die Nutzung von KI geregelt? Gibt es da Vorschriften? Die Frage kam auch aus der Community.
Ich sage mal so, da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Ja, also überraschenderweise gibt es ja seit dem 1. Februar auch eine Schulungspflicht für Mitarbeiter bezüglich KI. Ich musste insgesamt ziemlich lachen, denn ich habe mich gefragt, okay, wie sehen die Regelungen eigentlich aus? Die haben wir noch gar nicht, ja. Es gibt eine KI-Verordnung, die aber so allgemein ist, dass wir damit überhaupt nichts anfangen können. Was wir aber schon wissen, die Richtlinien dazu, also was man genau machen muss und wie so eine Schulung auszusehen hat und was wir schulen müssen, ist in der Mache. Ja, das kommt definitiv, aber was wir jetzt halt schon mal anfangen können oder müssen, ist auch so ein bisschen mein Empfinden, dass jetzt gerade zum Jahr 2025 das extrem Fahrt aufgenommen hat mit KI. Oder ich habe es davor verdrängt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht das jetzt ziemlich rasant voran, finde ich, dass wir einfach Mitarbeiter sensibilisieren müssen im Umgang mit KI. Und darum wird es letztendlich ja gehen. Datenschutz ist ein großes Thema. Das heißt, eigentlich müssen alle Unternehmen, die KI verwenden oder halt auch Prozesse sogar vielleicht durch KI ersetzen, wissen, wie gehe ich damit um? Ich darf da keine Kundendaten reinschießen oder keine Mandantendaten sowieso schon gar nicht. Und das gilt für die Profis, die mit KI arbeiten, auch gerade so, was zum Beispiel vielleicht das ganze Bewerbungsverfahren, ja, da kann man ja auch schon KI einsetzen. Das ist natürlich super krass, was die ganzen Daten, Mitarbeiterdaten angeht. Aber halt auch vielleicht für Lieschen Müller, die eine Mail mit ChatGPT optimiert. Da muss ich auch aufpassen, was schieße ich da in das System rein? Und dass man einfach schon mal anfängt, Mitarbeiter komplett für das ganze Thema sensibel zu machen. Weil ich glaube, vielen ist das noch nicht so klar. Und was ich auch immer auch allen unseren Leuten sage, bitte verlasst euch nicht auf KI. Prüft das nach, was da drin steht. Das ist in den Kinderschuhen noch aktuell. Und für gewisse Sachen ist das wahrscheinlich jetzt schon total toll. Aber bitte verlasst euch da einfach nicht drauf. Ne? Weil, stell dir mal vor, du hast dann Mitarbeiter, die benutzen das und dann geht das schief und das alles falsch auskünft und dann haftest du als Arbeitgeberin. Und ich glaube, das können wir jetzt schon definitiv transportieren.
Absolut. Dazu gibt's auch eine Folge bei New Work Now für euch, die jetzt gerade zuhören. Die packen wir natürlich auch in die Shownotes zum Thema KI. Die haben wir Ende letzten Jahres rausgebracht. Die lohnt sich auch zu hören. Und jetzt abschließend nochmal, weil das war unfassbar viel Input, den wir jetzt hier bekommen haben.
Wir haben auch wirklich ein Themenhopping hier gemacht.
Wirklich. Aber ich habe versucht, so viele Fragen von der Community wie möglich reinzubringen. Wir haben natürlich jetzt nicht alle schaffen können, aber ich denke, da war schon ein Potpourri dabei. Eine Frage von mir, denn im Rahmen meiner Recherche für meinen Newsletter What the Work, da ging es einmal um das Thema New Pay. Also jede Woche gibt es ein neues Thema und ich habe einmal zum Thema New Pay geschrieben. Ist mir begegnet, dass wir ab 2026 ein sogenanntes Lohntransparenzgesetz haben werden. Das heißt, das regelt ja auch die Gehaltsstrukturen in Unternehmen. Was hat es damit auf sich? Worauf müssen wir achten? Kann man da jetzt schon irgendwas mitmachen oder wie sieht's damit aus?
Das ist auch ein richtig wildes Thema. Dazu hatten wir auch mal eine Schulung. Das Witzige ist, wir haben das Gesetz ja eigentlich schon. Aber es kennt halt keiner. Mhm. Also es gibt das Entgelttransparenzgesetz. Das gab es auch schon eine ganze Weile. Kam bisher aber nie so richtig zur Anwendung, weil das halt für große Betriebe gilt. Und damit sind halt ganz viele durchs Raster einfach durchgerasselt. Und im Endeffekt geht's bei diesem Gesetz darum, gleiche Arbeit für gleiches Geld. Keine Geschlechterdiskriminierung. Also wir wollen wirklich, dass, wenn eine Frau die gleiche Arbeit macht wie ein Mann, dass beide gleiches Geld bekommen. Das ist im Endeffekt die Quintessenz. Also wir wollen wirklich diese Lohndiskriminierung verhindern. Und den Anspruch haben wir jetzt auch schon. Das Problem ist eigentlich, dass dieses Gesetz Auskunftsansprüche geben soll, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist und du brauchst nach derzeitigem Stand mindestens 6 Kollegen des anderen Geschlechtes. Und wenn du das Gefühl hast oder du hast gehört, da verdienst du viel weniger als die anderen, dann bekommst du einen Wert zugerufen, einen Medianwert aus dieser Gruppe, was die anderen verdienen. Also du kannst nicht hingehen und sagen, was verdient Herr Müller, aber du kriegst den Medianwert aus dieser Gruppe. Und das Problem ist, dass das ab 200 Mitarbeitern erst gilt. Das heißt, ja, wirklich in Großunternehmen. Und die meisten halt gar nicht die Kenntnis bekommen haben, was verdienen denn vielleicht meine männlichen Kollegen. Und dementsprechend das Gesetz so ziemlich für die Tonne gewesen ist. Und das hat man dann auch festgestellt, da gab es auch ganz interessante Rechtsprechungen dazu, wo genau das quasi passiert war. Also Mann und Frau, beide Vertriebler, beide gleiche Qualifikation, beide gleiche Berufserfahrung. Und da hatte der Mann einfach nur besser verhandelt im Bewerbungsgespräch und hat mehr bekommen. Und das hat sie halt rausbekommen und hat dann auf Schadensersatz geklagt und eine Diskriminierungsklage in die Welt geschossen nach dem AGG wegen Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechtes. Und das hat das Ganze so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und das neue Gesetz bzw. die Änderungen dazu, die treten halt 2026 in Kraft. Und das wird wirklich wild, glaube ich, weil diese ganzen Grenzen werden jetzt komplett herabgesenkt. Das heißt, jeder hat einen Auskunftsanspruch, egal wie groß das Unternehmen. Und das ist halt heftig. Also da wird sich einiges tun und dementsprechend kann man jetzt nur allen Arbeitgebern auch an die Hand geben oder HR-Lern. Das heißt nicht, dass wir Gehälter nicht mehr differenzieren können nach Leistung oder irgendwas. Aber wir brauchen objektive Kriterien, woran wir eine Vergütung festmachen. Und Geschlecht ist nicht neutral und nicht objektiv. Und dementsprechend haben wir jetzt noch Zeit, unsere Lohnstrukturen zu prüfen, um zu gucken, ist das wirklich fair? Ja, wir müssen Kriterien finden, wonach wir das festmachen, warum wer was bekommt. Und da wird Leistung und auch Qualifikation, Berufserfahrung, kann da alles mit reinspielen. Wir müssen halt nur gucken, ist das bei uns auch wirklich so in der Firma oder halt nicht? Ne? Und dementsprechend wird da auf einige noch einiges zukommen, dass es alles gut umgesetzt wird. Ja, und was für Arbeitnehmer noch interessant ist, dass halt nicht nur diese Auskunftsansprüche während des Arbeitsverhältnisses eine Rolle spielen werden, sondern man möchte halt auch vom Gesetzgeber schon früher ansetzen. Und das, ja, ist ein bisschen persönliche Meinung, finde ich ein bisschen schwierig. Aber man möchte quasi, dass man die Unternehmen schon vor dem Bewerbungsgespräch die Gehälter offenlegen müssen, was sie bereit wären zu zahlen, zumindest Einstiegsgehälter oder Spannen, was sie bieten, so dass man gar nicht mehr diese Verhandlung eigentlich in dem Sinne großartig braucht. Und das bin ich mal gespannt, wie das manche umsetzen werden.
Ich glaube, das wäre sehr erleichternd für sowohl Arbeitnehmende als auch Arbeitgebende, wenn es jetzt im Bewerbungsprozess ist, weil man ja oft diesen Gehaltstanz hat, ne? Und den nach dem dritten Bewerbungsgespräch erst hat und dann kommt man vielleicht dann doch nicht überein und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zeitsparend, aber ich bin mal gespannt, was sich da ergibt und wie das dann bei uns ankommt. Vielen Dank auf jeden Fall für das Update dahingehend. Was sind denn so Dinge, die wir für 2025 mitnehmen müssen, wissen müssen? Haben wir jetzt schon alles besprochen? Willst du uns noch was mit auf den Weg geben, sowohl für Arbeitnehmende, Selbstständige, Unternehmen?
Also gerade für Unternehmen war jetzt 2025 der Wandel, dass wir digitale Arbeitsverträge haben. Dank dem Bürokratieentlastungsgesetz 4, das ist wirklich ein Gamechanger für ganz, ganz viele, weil wir haben die letzten Jahre so hart gekämpft mit diesen ganzen komplizierten Verwaltungsverfahren, was Arbeitsverträge angeht. Und das ist wirklich unfassbar erleichternd, ja, dass wir das alles jetzt machen können. Nachweisgesetz wurde auf Textform umgestellt und dementsprechend können Änderungsverträge oder halt auch Arbeitsverträge jetzt wirklich digital abgeschlossen werden. Und das macht es wesentlich einfacher. Das ist schon mal, also das war 2025 für mich die wesentlichste Entscheidung. Und ansonsten, klar, Elternzeit in Textform kommt, Mindestlohn wurde erhöht. Das ist auch alles wichtig, aber das große Brett waren quasi die Arbeitsverträge.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ja, dann haben wir doch soweit die größten oder meisten Themen, jedenfalls die gefragtesten Themen, haben wir auf jeden Fall abgegrast. Vielen, vielen Dank, dass du uns all das mit auf den Weg gegeben hast. Vielen, vielen Dank, dass wir einfach jetzt auch die Fragen nochmal vielleicht so hingehend beantwortet haben, dass noch mehr Klarheit ist, dass es einfacher erklärt ist. Und zum Abschluss möchte ich dich natürlich auch fragen, was würdest du der jüngeren Livia raten?
Also auf den Anwaltsberuf bezogen, meinst
Nein,
du?
Nein, einfach so dir als Person. Gehen wir wieder zurück als Person.
Ja. Also was ich mir noch so ein bisschen, wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich, mir hätte zu Herzen nehmen sollen oder als Rat auch für andere, ist wirklich, also vertrau dir selbst komplett und andere, wie geht der Spruch? Waschen auch nur mit Wasser? Nee, wie geht denn der? Weißt du, was ich meine?
Kochen auch nur mit Wasser?
Kochen auch nur mit Wasser, genau. Und das hätte ich mir, das zieht sich so ein bisschen durch, finde ich. Das fängt an der Uni an, wo man denkt, komm, verlass dich auf dich selber, guck nicht nach rechts, guck nicht nach links. Die anderen wissen es auch nicht besser als du. Und ich finde, das zieht sich durchs ganze Berufsleben. Ja, wenn du früher, dann fängst du als Anwältin an, denkst so, boah, diese Großkanzleien, krass, oh mein Gott, die sind auf der Gegenseite. Und dann merkst du nach ein paar Jahren, die kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Ja, also die sind jetzt auch nicht, es ist auch keine Raketenwissenschaft. Und ich finde, das stärkt so das eigene Selbstwertgefühl, dass man sich auf sich selber verlässt und denkt sich so, tja, man wissen es auch nicht besser. Ja, mach das, dann bist du gut vorbereitet. Und finde, das ist halt so ein Ding, das hat man sich oft zu Unrecht verrückt gemacht, finde ich.
Das stimmt. Sehr, sehr schöner Ratschlag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten und für all diejenigen, die jetzt denken so, okay, gut, da war jetzt so viel Info dabei, aber ich möchte das nochmal irgendwo nachlesen oder so. Ich werde diese Folge in meinem Newsletter zusammenfassen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes wie immer. Da findet ihr auch alle alten Ausgaben. Und absolute Empfehlung, dein Buch, dein Job, deine Rechte, Arbeitsrechte einfach erklärt. Ich habe es, wie gesagt, in einem Abend durchgelesen. Ich habe hier so ganz, ganz viele Klebchen drin. Ich fand es richtig gut erklärt. Also da fällt es auch schon hin. Vielen, vielen Dank dafür. Und das packen wir natürlich auch noch in die Shownotes, sowie alle Links zu dir, zur Akademie. Also alles, was man zu dir und zu all dem, was du tust, wissen muss.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Auch. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry. You can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to cachava.com and use code NEWS for 15% off. That's cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.